Ja, wir müssen jetzt fortfahren und zum nächsten Punkt kommen. Das Evangelium offenbart Gottes Herrlichkeit als erstes. Es ist Gottes Evangelium, es geht von ihm aus. Es ist Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit, die sich darin zeigen. Und der zweite Punkt, das ist das Gegenstück, der Mensch, der unter Gottes Zorn steht. Und zwar wird das Stichwort gleich gegeben, Römer 1, 1 bis 17, man nennt das gewöhnlich die Einleitung des Briefes, aber in dieser Einleitung stehen ja schon wichtige Wahrheiten, meistens nennt man sogar die Verse 16 und 17 als die Schlüsselverse des Römerbriefes und das ist sicher auch angemessen. Also nach dieser Einleitung Römer 1, 1 bis 17, von Römer 1, 18 bis 3, 21, der Zorn Gottes. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn. Vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Dann in Römer 2, Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Dann Römer 2, 8. Denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Dann Kapitel 3, Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, der Zorn auferlegt? Dann Römer 4, Vers 15. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Römer 5, Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Dann Römer 9, 22. Ich habe einfach die Stellen alle zusammengetragen, wo das Wort Zorn vorkommt. Das sind alle Stellen im Römerbrief, wo dieses Wort vorkommt. Römer 9, 22. Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben. Römer 12, 19. Rächet nie euch selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Nun, ich habe diese Stellen darum vorgelesen, damit wir einen Eindruck davon bekommen, wie wichtig es dem Paulus war, bei der Auslegung, Erklärung des Evangeliums Gottes Zorn zu lehren. Die Tatsache des Zornes Gottes und die Ursache des Zornes Gottes. Der Zorn Gottes ist begründet. Und ich wiederhole jetzt ganz kurz diesen einen Punkt von vorhin. Wir tun den Geschwistern in den Gemeinden, auch unseren Mitmenschen, Unrecht, wenn wir ihnen diese Wahrheit vorenthalten. Es genügt nicht, dass wir den Menschen sagen, euer Leben ist leer und sinnlos, weil ihr Gott nicht kennt und Christus nicht habt. Das stimmt zwar, Aber Paulus sagt das nicht. Er sagt nicht, das Problem des Menschen ist, dass ihm alles so sinnlos erscheint. Das Problem des Menschen ist, dass er unter Gottes Zorn steht. Und zwar unter Gottes Zorn, weil er, wissend, dass ein Schöpfer ist, diesen Schöpfer verworfen hat und darum diesen Zorn verdient. Ohne Entschuldigung. Und beachten wir im Vers 18, es wird geoffenbart. Nun, man könnte da stolpern über diese Ausdrucksweise und meinen, Paulus spreche hier von der Zukunft. Nein, es wird, das ist Gegenwart. Er sagt nicht, es wird geoffenbart werden. Er spricht nicht vom kommenden Offenbarwerden des Zornes, sondern vom Zorn Gottes, der jetzt über den Menschen steht, weil sie Gott, den Schöpfer, verwerfen und so leben, als seien sie Herren ihrer selbst und verdankten Gott nichts. Und so müssen wir schon vorsichtig sein, wenn wir den Menschen immer einfach sagen, Gott liebt die Menschen. Gott hat die Welt geliebt und es bewiesen in der Hingabe seines Sohnes. Ja, aber beachten wir, das ist Vergangenheit, in der Vergangenheit formuliert. Houtos kat agapesen. Und das könnte man umschrieben, so übersetzen. Gott hat einen solchen Erweis der Liebe gezeigt. Das ist der gigantische Liebeserweis Gottes. Gott hat bewiesen, er ist seiner Natur nach Liebe. Aber der Mensch, der Gott und dem Evangelium trotzt, von dem sagt hier Paulus, Gottes Zorn steht über ihm. Das ist ja die furchtbare Wirklichkeit. Und Paulus ist nicht der Einzige, der das sagt. Das sagt auch Johannes der Täufer. Und zwar gerade in Johannes 3, in diesem wunderbaren Kapitel, wo der Herr davon redet, dass er als Menschensohn auf die Erde kam, um, wie damals die Schlange erhöht wurde, erhöht zu werden, damit jeder, der ihn sieht und glaubt, errettet werde. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dort hat er bewiesen, dass er die Welt liebt. Dort hat er bewiesen, dass er Liebe ist, dass er seinen Sohn dahingab. Aber im gleichen Kapitel Johannes 3 steht, Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er sagt nicht, der Zorn Gottes kommt auf ihn. Der bleibt auf ihm, ist jetzt schon auf ihm und bleibt auf ihm. Und ich befürchte, dass wir die Tatsache des Zornes Gottes als bloße Tatsache fast vollständig in den Hintergrund gedrängt haben. Ja, in den Hintergrund haben wir es gedrängt, aber fast unter den Tisch gekehrt. Dass das nur so am Rand so ein bisschen so noch, kurz gesagt, also wenn du nicht glaubst, du kommst dann in die Hölle, aber schnell gehen wir weiter. Es ist uns irgendwie in unserer Zeit schwierig geworden, darüber zu reden. Ich habe auch Schwierigkeiten. Ich sage auch lieber, ja, Gott will ja nur unser Bestes. Sage ich auch lieber. Und verschweige dann, aber Gottes Zorn steht über uns. Das, was Paulus hier sagt. Und dann begründet er es. Und wir müssen das sehr gut beachten. Gottes Zorn ist nicht willkürlich. Gottes Zorn ist begründet. Begründet in der Wahl und in der Gesinnung des Menschen. Und vorhin habe ich gesagt, die Errettung ist begründet, die Errettung, das ewige Leben, in der Gnadenwahl Gottes. Das ist in Gott begründet, die Errettung. Aber die Sünde und der Zorn, der ist in uns begründet. Den haben wir verdient. Und darum ist niemand entschuldigt. Damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, Vers 21, Gott kennen, aber ihm nicht als Gott verherrlichen. Und hier werden wir daran erinnert, beim Evangelium, bei allen Werken Gottes, ist die Herrlichkeit Gottes das Oberste. Und wir sollten diesen Satz hier, wir sollten uns diesen Satz gut merken. Der Mensch, der Gott nicht durch Glauben und Gehorsam verherrlicht, kommt deshalb in die Hölle. steht unter Gottes Zorn und wird unter Gottes Zorn bleiben ewig, weil er Gott nicht verherrlicht. Und wir haben die Art, das alles ein bisschen zu verniedlichen und denken, ja, der Mensch ist halt ratlos, ein armer Tropf. Natürlich, Gott hat Erbarmen, das viel weiter geht als unser Erbarmen. Und wir lesen auch davon, dass es den Herrn in der Sprache Luthers jammerte, als er die Menschen sah. Das Volk Israel sah, zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Es jammerte ihn. Aber dieser gleiche Herr, den es jammerte, hat auch mehr über die Hölle gesprochen, er allein, als alle übrigen Bücher der Bibel zusammengenommen. In den Evangelien aus dem Munde des Herrn hören wir am häufigsten und am meisten von der Hölle. Und das ist die Vollendung von Gottes Zorn. Bereitet für den Teufel und für seine Engel. Und geht von mir, ihr Verfluchte. Das sind Worte aus dem Mund des Herrn selbst. Dessen, der ein Herz der Liebe hat, das für uns unbegreiflich ist. Der Zorn ist begründet. Womit begründet? Weil sie Gott kennen und sich weigern, Gott dafür die Ehre zu geben. Dass er alles erschaffen hat, dass sie ihm alles verdanken, dass sie ohne ihn nichts sind und nichts haben. Und jetzt äußert sich Gottes Zorn auf folgende Weise. Dass der Zorn Gottes über den Menschen steht, beweist sich auf folgende Weise. Gott übergibt die Herzen der Menschen der Torheit und der Verfinsterung. Das ist schon ein Ausdruck von Gottes Zorn. Und wenn ich bedenke, dass seit einigen Generationen jetzt schon, aber seit einigen Jahrzehnten in geradezu hemmungsloser Weise überall in den Medien, in den Schulbüchern, in den Zeitungen, überall beständig behauptet wird, gelehrt wird, gesagt wird, es sei kein Schöpfer. Wir seien nicht Geschöpfe Gottes. Gott habe nicht die Welt erschaffen. Dann müssen wir das in diesem Licht sehen, erkennen als einen Ausdruck dafür, dass Gottes Zorn in besonderer Weise über uns steht und dass er uns da hingegeben hat in seinem Zorn. Dass solche Gedanken jetzt von allen geglaubt werden und vertreten werden und verkündigt werden. Das ist ein Ausdruck von Gottes Zorn. Und dass Gott, als nächstes heißt es dann, Vers 23, die zweite Begründung, warum Gottes Zorn über ihnen steht. Sie haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Anstatt Gott, dem Schöpfer, die Ehre zu geben, haben sie andere Kräfte und Mächte als die Urheber des Lebens und aller Dinge proklamiert. Das ist auch der Evolutionsglaube. Dann ist eben die Materie und die Zeit und der Zufall und ungesteuerte Energie Gott. Und so wird die Herrlichkeit des lebendigen Gottes wird verwandelt. In solche Gedanken, die Menschen sich zurechtlegen. Und die Folge ist, darum hat Gott sie dahin gegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit ihre Leiber untereinander zu schänden. Und das ist ja nun doch ein ganz auffälliger Zusammenhang. Paulus sagt, eine Folge davon ist, dass Gott die Menschen dahin gibt, dass sie sich selbst und ihre Leiber schänden. Und die Jahrzehnte seit dem Zweiten Weltkrieg, es begann eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg schon, aber nach dem Zweiten Weltkrieg dann in völlig hemmungsloser Weise, die Zeit, in der der Glaube an den Schöpfer ganz ersetzt worden ist durch den Glauben an die Materie und Energie und Zeit und Zufall, ist auch die Zeit gewesen, in der Gott die Menschen dahin gegeben hat, alle Hemmungen zu verlieren, sich und ihre Leiber zu schänden. Und sich dessen noch zu rühmen. Das ist ein Ausdruck von Gottes Zorn. Gottes verdientem Zorn. Das ist nicht ein Unglück. oder bemitleidenswerte Geschöpfe, dass ihnen sowas passiert ist. Nein, das ist bewusst gewählter Unglaube, trotz gegen Gott. So sagt es Paulus. Und dann eine dritte Begründung. Sie haben die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt, Vers 25, und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht als dem Schöpfer. Der Mensch wird alles und Gott ist nichts. Und die Folge, darum hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Dann wird hier das angesprochen, was ja gerade in den letzten Jahren, in den letzten wenigen Jahren eine geradezu entsetzliche Aktualität bekommen hat, denn sowohl ihre Frauen haben den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen verwandelt, als auch gleicherweise die Männer, den natürlichen Gebrauch der Frau verlassend, in ihrer Wollust zueinander entbrannt sind, indem sie Männer mit Männern Schande trieben. Und schließlich eine vierte Begründung, gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben. Weil sie fanden, nach Gott und seiner Erkenntnis zu trachten, ach, was soll das? Darum hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Und wir sehen, es geht schrittweise. Gott ist immer der barmherzige Gott, der geduldige Gott, langsam zum Zorn. Aber langsam zum Zorn heißt nicht, dass Gott nicht zürne. Und langsam zum Zorn heißt nicht, dass dieser Zorn nie offenbar werde. Er wird offenbar werden. Der Mensch steht der Sünde wegen unter Gottes Zorn. Und das müssen wir zum Vollwert nehmen. Wir dürfen das nicht irgendwie, weil es uns unbequem ist, diese kantigen Wahrheiten ein bisschen runden und schleifen. Das waren Wahrheiten, die damals in der heidnischen Welt genauso anstößig waren und die Leute genauso aufregten, wie heute die Menschen. Nun, warum ist es so wichtig, dass wir erkennen, wie Paulus oder durch Paulus Gott den Menschen darstellt? Hieran erkennen wir erst, woraus der Mensch errettet werden muss. Wenn wir einfach denken, ja, der Mensch weiß einfach noch nicht Bescheid und darum ist sein Leben so sinnlos. Man muss ihm nur sagen und dann wird er von selbst das Richtige wählen und dann geht es ihm wieder besser. Dann denken und reden wir an der Wirklichkeit vorbei. Die Menschen sind Sünder. Sie haben die Sünde gewählt. Und der Sünde wegen sind sie Knechte, Sklaven der Sünde geworden. Und sie stehen unter Gottes Zorn. Und das gibt ja der ganzen Sache eine vollständig andere Dringlichkeit. Und das zeigt auch, dass der Mensch völlig hilflos ist. Und dass er ganz auf Gottes Erbarmen angewiesen ist. Auf das Erbarmen eines Gottes, den er durch seine Sünde herausgefordert hat. Gott schuldet niemandem Erbarmen. Auch das ist so ein Denken, das wir irgendwie haben. Ja, Gott wird mir schon vergeben, denn das ist sein Geschäft. Das ist so dieser böse Spruch von Heinrich Heine. Dieu me pardonnera, car tel est son métier, sagte er, als Leute ihn auf sein Lebensende hin ansprachen. Gott wird mir schon vergeben, denn das ist sein Métier, das ist ja sein Geschäft. Gott schuldet dem Menschen keine Barmherzigkeit. Er schuldet uns gar nichts. Zu Recht ist Gottes Zorn über uns. Und das soll uns ja auch lehren, dass wir uns vor diesem Gott niederwerfen, denn er ist Gott. Und wir sind bloße Geschöpfe und erst noch verdrehte, böse Geschöpfe. Paulus hat das verkündigt, stellt euch vor, in Athen, in dieser vornehmen Metropole der Kultur und der Denker. Da, wo die Philosophenschulen waren und einander gegenseitig den Rang abliefen. Da hat Paulus gepredigt. Vor diesen Snobs. Intellektuelle und kulturelle Snobs. Und was hat er ihnen gepredigt? Den Schöpfer und den Richter. Apostelgeschichte 17. Er predigt dort vom Schöpfer und vom Richter. Und vom Tag des Gerichts. Das waren natürlich ganz derbe Wahrheiten für diese kultivierten Denker. und für diese kultivierten und verwöhnten Menschen. Nun, woran zeigt sich Gottes Zorn? Wir haben das in Römer 1 gesehen. Wir wollen das jetzt auch an 2. Mose 1 noch einmal sehen. 2. Mose 1. In 2. Mose 1 wird uns die Lage Israels beschrieben in Ägypten. Sie ist gekennzeichnet durch zweierlei, Knechtschaft und Tod. 2. Mose 1, ich lese die Verse 13 und 14. Die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an, sie machten ihnen das Leben bitter, durch harten Dienst in Lehm und in Ziegeln. Knechtschaft und dann Vers 22. Da gebot der Pharao all seinem Volk und sprach, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Also Tod. Beschluss zur Ausrottung. Knechtschaft und Tod. Nun, man hört ja manchmal auch von verschiedenen theologischen Systemen, es gibt auch die sogenannte Theologie der Befreiung, die anhand des 2. Mosebuches so eine Theologie da aufgebaut hat. Ein Aufruf zur Befreiung von allen Drückern und Unterdrückern. Und man könnte den Eindruck bekommen, es handle sich hier um den heroischen Widerstand eines geschundenen und zu Unrecht getretenen Volkes. Natürlich hat der Pharao gesündigt und Böses getan. Aber die Geschundenen und die Geknechteten, das war nicht einfach ihr Pech oder ein unglückliches Geschick, das sie ereilt hatte, sondern die Knechtschaft und dieser furchtbare Beschluss, der durch den Pharao erlassen wurde, waren der Ausdruck von Gottes Zorn über diesem Volk. Woher nehme ich das? Und warum den Zorn über diesem Volk? Der einzige Prophet, der uns dazu etwas sagt, ja, der einzige Schreiber überhaupt, der das beleuchtet, das ist Hesekiel. Er sagt dazu etwas. In Hesekiel Kapitel 20. Hesekiel Kapitel 20. Lesen wir von Vers 5 an. Hesekiel 20 von Vers 5 an. So spricht der Herr Jahwe. An dem Tag, da ich Israel erwählte und ich meine Hand dem Samen des Hauses Jakob erhob und ihnen im Land Ägypten mich kundgab und meine Hand ihnen erhob und sprach, ich bin Jahwe, euer Gott. An jenem Tag erhob ich ihnen meine Hand, dass ich sie aus dem Land Ägypten führen würde in ein Land, welches ich für sie erspäht hatte, das von Milch und Honig fließt. Die Zierde ist es von allen Ländern. Und ich sprach zu ihnen, werft ein jeder die Scheusale seiner Augen weg und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens. Ich bin der Herr, euer Gott. Aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale seiner Augen weg und von den Götzen Ägyptens ließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. Also wir sehen hier, dass Israel in Ägypten dem Götzendienst verfallen war. Wie in Römer 1, Götzendienst. Und dass deswegen Gottes Zorn über ihnen stand. Und so war es ein Ausdruck von Gottes Zorn, dass er dieses Volk dahingab, diesem furchtbaren Bedrücker. Knechtschaft und Tod waren ein Ausdruck von Gottes gerechten, verdienten Zorn. Dann steht im Vers 9, aber ich handelte um meines Namens willen. Um seinetwillen ist Gott gnädig und wirkt Heil. Nicht, weil Israel besser war oder es verdient hätte. Um seinetwillen tut er es. Nun, ich habe diesen Gedanken ein bisschen weitergeführt. Ich war letzten Dezember in Haiti und hatte dort so an einer Konferenz an 3 Abenden Vorträge über der Rettung, über das Heil. Und an einem Abend war das Thema genau das, der Zorn Gottes. Und da ist das mir selber erst richtig aufgefallen, dass wir der Sklaverei der Sünde verfallen sind, Knechte der Sünde sind und dass wir sterben müssen, ist jedes Mal ein Ausdruck davon, dass wir unter Gottes Zorn stehen. Wir haben uns einfach daran gewöhnt, ja, Menschen sind Menschen, nobody's perfect und so weiter, keiner ist vollkommen und ja, sterben tut jeder. Ja, wir haben uns daran gewöhnt. Aber wir sollten nicht vergessen, das ist ein Beweis dafür, dass Gottes Zorn über uns ist. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Mose sah ein ganzes Geschlecht wegsterben in der Wüste. Mose sah ein ganzes Geschlecht wegsterben in der Wüste. Und das hat ihn zu diesem Gebet von Psalm 90 veranlasst. Psalm 90, Verse 3 und folgende, und von Vers 1 an, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe geboren waren die Berge, und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt es zum Staub zurückkehren den Menschen, du sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Vers 5, du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, am Morgen wie Gras, das aufsproßt. Am Morgen blüht es und sproßt auf, am Abend wird es abgemäht und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn. Und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschreckt. Ihm sind die Augen darüber aufgegangen. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. All unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Vers 11, wer erkennt die Stärke deines Zornes und deiner Furcht gemäß deinen Grimm? Nun, wenn das wahr ist, dass die Knechtschaft der Sünde, diese Knechtschaft von uns selbst verursacht ist. Ja, der Mensch hat die Sünde gewählt. Und dass die Knechtschaft der Sünde ein Beweis dafür ist, dass wir unter Gottes Zorn stehen, dann begreifen wir, dass wir auf Gottes Gnade und Erbarmen angewiesen sind, sonst gibt es keine Rettung. Und dann begreifen wir auch, dass wir auf Gottes Gnade und Erbarmen angewiesen sind, denn er schuldet uns keine Errettung. Niemand von uns hat es verdient. Niemand von uns kann sagen, aber ich bin doch auch ein bisschen anständig gewesen. Aber so kannst du doch mit mir nicht sein. Niemand. Und das erst lehrt uns begreifen, wie gewaltig und wie groß Gottes Gnade ist. Wir haben hier in diesem Liederbuch ein sehr schönes Lied. Dieses Lied drückt das auch wunderbar aus. Ich hatte nichts als Zorn verdient. Philipp Friedrich Hiller. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren. Mein stolzes Herz hat's nicht begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und ich rühme die Barmherzigkeit. Und dann in der zweiten Strophe, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Erbarmung ist's und weiter nichts. Nun, Paulus stellt dann in Römer 3, also in Römer 2 und 3, die Sündhaftigkeit das Ungenügen, die totale Verdorbenheit des Menschen dar, der Juden wie der Griechen, der Soliden wie auch der Soliderlichen, wie es jemand einmal sagte. Alle gleich, die anständigen Bürger und die Prasser, alle gleich. Kein Unterschied. Und wir wollen uns das einmal ansehen, die Ausdrücke, die Paulus hier verwendet. Römer 3, vom Vers 9 an. Was nun haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Der Mensch ist eben unter der Sünde. Das heißt, er hat keine Gewalt über sich in dieser Frage. Die Sünde hat ihn. Der Mensch ist nicht über der Sünde, dass er einfach so darüber steht und einfach sich eines Tages losreißen könnte davon. Er kann es nicht. Wir sind unter der Sünde. Wie geschrieben steht, und jetzt zitiert Paulus lauter Altes Testament, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, also ohne Ausnahme. Da ist keiner, der verständig sei. Alle sind in ihrem Denken, ihrem Verstand verfinstert. Da ist keiner, der Gott suche. Das ist nun wirklich niederschmetternd. Natürlich reden wir davon, dass wir suchen, und gibt es auch Verheißungen, klopfet an, es wird euch aufgetan werden, sucht, ihr werdet finden. Das stimmt. Und das sollen den Menschen auch sagen. Und doch merken wir, wenn wir zum Herrn gekommen sind, es war der Herr, der mich suchte. Er war es, der anfing. Er war es, der zu mir kam. Er war es, der anfing, an mir zu wirken. Und er zog mich, und dann begann ich zu suchen. Und so sagt Paulus hier, da ist keiner, der suche. Von sich aus sucht niemand Gott. Das heißt auch hier, Wille ist befallen. Suchen, also trachten, etwas begehren mit seinem Willen. Keiner begehrt mit seinem Willen Gott, das höchste Gut. Nein, niemand. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tue, auch keine Taten, die gut sind, auch nicht einer. Nun, manche, die sind hier versucht zu sein, das ist doch übertrieben. Es gibt doch auch Wohltäter unter den Menschen, Leute, die Spitäler eröffnen und so die Armen pflegen, die nicht einmal überzeugte Christen sind oder vielleicht nicht einmal ein Bekenntnis des Christentums haben. Hier geht es nicht um solches Gute, sondern um das Gute im höchsten Sinn, nämlich Gott fürchten und Gott lieben. Dieses Gute tut niemand. Alle suchen nur sich. Auch mit guten Werken sich, ihre Ehre. Keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. Das ist so radikal. Und dann kommt der Mund. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Die Worte sind sündig, mit ihren Zungen handelten sie trüglich, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, aktiv Böses tun, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt, keine Furcht Gottes vor ihnen Augen. Niemand fürchtet Gott. Das ist niederschmetternd. Nun, das soll es ja auch sein. Der Prophet, Paulus ist in dem Sinn ja auch ein Prophet, ein Schriftprophet. Der Prophet tut genau das, was Gott dem Jeremia sagte. Er hat ihn gesetzt, zu niederzureißen, dann aufzubauen. Alle sind unter der Sünde. Und was das heißt, wird in 3,10 und folgende einzeln erklärt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Das heißt, das ganze Wesen ist böse. Nicht gerecht, sondern ungerecht sind wir. Das ganze Wesen ist böse. Da ist keiner, der verständig sei. Das heißt, der Verstand ist böse. Da ist keiner, der Gott suche. Das heißt, unser Wille ist von Gott abgewandt. Also böse. Da ist keiner, der Gutes tue. Das heißt, unsere Taten sind böse. Mit ihren Zungen handelten sie trüglich, das heißt, unsere Worte sind böse, die Füße sind schnell Blut zu vergießen, das heißt, unsere Wege sind böse Und all das beweist, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ja, man spricht ja im Zusammenhang mit der biblischen Lehre vom Menschen von der totalen Verderbtheit des Menschen. Die Bibel kennt diesen humanistischen Gedanken nicht, dass der Mensch eigentlich einen guten Kern habe, er sei nur falsch erzogen und man müsse ihn nur richtig erziehen. Nein, er ist böse, wirklich böse. Und das ist so radikal, was die Bibel sagt. Das hat ja damals auch die Reformatoren bewegt, also der krasseste war ja immer Luther, der hat das dermaßen krass ausgedrückt in seiner polternden Art. Aber auch Johannes Calvin in seiner ruhigeren und überlegteren Art. Die Schrift bezeugt vielfach, dass der Mensch ein Knecht der Sünde ist. Das will besagen, dass sein Geist der Gerechtigkeit Gottes derart entgegengesetzt ist, dass er nichts planen, begehren und unternehmen kann, was nicht böse, verderbt, gottlos und unrein ist, denn das mit Sünde bis zum Rand gefüllte Herz kann nichts als die Früchte der Sünde aus sich hervorbringen. Nun, das mussten sie damals natürlich so krass auch ausdrücken. Es ist erstens biblisch, aber zweitens, weil das ja die Zeit war, in der die Renaissance diesen vornehmen Gedanken in die Welt setzte, dass der Mensch eben edel sei und ein Herr und ein Schöpfer seines Lebens und seiner selbst. Und jetzt zwei Bibelzitate dazu. 1. Mose 6,5. Der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war. Also die Bosheit groß. Und alles Dichten und Trachten seines Herzens, alles Dichten und Trachten seines Herzens, also seines Kerns. Und dann nur Böse. Den ganzen Tag. Und da sehen wir, Calvin übertreibt nicht. Die Schrift bezeugt es. Und der Herr Jesus hat es wiederholt, bezeugt. Wir lesen das in den Evangelien zweimal, in Markus und in Matthäus. Aber der Herr hat es auch auf andere Weise deutlich gemacht. Vergleiche mit Bäumen, die nur schlechte Frucht und Dornen bringen und so weiter. Und hier das Herz. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen hervor die bösen Gedanken, Unzucht, Mord, Diebstahl, Ehebruch, Geiz, Bosheit, Betrug, Üppigkeit, Neid, Lästerung, Hoffart, Unvernunft. All dies Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, das ist die totale Verderbtheit des Menschen. Und das hängt zusammen, dieses Wissen und die Erkenntnis des Menschen, wie er ist, wie Gott ihn sieht, und die Erkenntnis der Gnade. Erst das macht ja die Gnade verständlich. Erst auf diesem dunklen Hintergrund und Untergrund der menschlichen Natur leuchtet uns das Wesen der freien, der überwältigenden, der göttlichen Gnade auf. Wie lange geht diese Stunde? Noch 6 Minuten. Und Luther hat das, eben wie ich vorhin erwähnte, teilweise sehr lebendig und deutlich ausgedrückt, wie der Mensch eben geknechtet ist. In seiner Schrift über den geknechteten Willen, De Servo Arbitrio, dass eben der Wille von der Sünde auch gefangen ist, die ganze Natur des Menschen. Satan und Mensch sind jetzt gefallen und von Gott verlassen. Sie können nicht das Gute wollen, das heißt das, was Gott gefällt oder was Gott will. Sie sind vielmehr allezeit ihren Lüsten zugekehrt, dass sie nicht anders können, als das Ihre suchen. Der Gottlose ist gleich seinem Fürsten, dem Satan, ganz auf sich und auf das Seine gerichtet. Er sucht Gott nicht, noch kümmert er sich um das, was Gottes ist. Er sucht vielmehr seine eigene Macht, seine Ehre, seine Werke, sein Wissen, sein Können, kurzum sein eigenes Reich und will solches alles in Ruhe genießen. Das ist der Mensch, der geknechtet ist, der die Sünde wählt, die Sünde liebt. Ich will das ganz kurz doch richtigstellen, weil man das schnell falsch versteht. Luther sagte nicht, der Mensch habe keinen Willen oder keinen eigenen Willen. Nein, der Mensch wählt mit seinem Willen. Aber weil er ein Sünder ist, wählt er immer das, was ihm gefällt und nicht das, was Gott gefällt. Und in dem Sinn ist sein Wille geknechtet. Und so hat man dieses Schlagwort oft falsch verstanden und falsch gebraucht. Der Mensch hat keinen freien Willen, ja, dann ist er ein Roboter. Nein, das hat Luther nie gelehrt. Das lehrt die Bibel nicht. Der Mensch hat einen Willen, einen eigenen Willen, und er hat seinen Bereich, in dem er frei ist und wählt und entscheidet, Berufswahl und so. Ganz frei sind wir natürlich auch nicht. Wir müssen auch oft nehmen, was so kommt. Aber was wir anziehen und so, da haben wir schon Wahlfreiheit. Und wir wählen auch selbst die Sünde. Wir wählen die Sünde. Wir wählen das eigene Leben. Wir wählen den Unglauben. Das wählen wir selbst. Aber unser Wille ist durch die Sünde eben so verbogen, dass wir nie das Gute wählen, eben Gottes Willen, sondern immer das, was wir wollen. Und darum muss unser Wille befreit werden. Frei werden für Gott. Und loskommen von der Sünde. Ja, wir sind wirklich auf Gottes Eingreifen eben angewiesen. Und darum ist das nicht einfach so ein Schlagwort, sondern das ist die Wirklichkeit. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Gott muss hier eingreifen. Gott muss hier ein Werk tun. Es ist Gottes Kraft zum Heil jedem, der glaubt. Nun, man hat ja Luther dann vorgeworfen, Erasmus hat ihm vorgeworfen, also das ist ja ganz gottlos, was du da lehrst. Also Erasmus von Rotterdam. Also Luther lehrt, das ist ja ganz gottlos. Was soll man solche Lehren da predigen? Die Luther da predigt, das wird ja Menschen nur dazu bringen, dass sie sagen, ich kann ja nichts dafür und Gott ist an allem schuld und so weiter. Er hat natürlich bewusst Luthers Aussagen und Anliegen verdreht. Und Luther hat darauf dann Folgendes gesagt und geantwortet. Ein Zweifaches fordert es, dass solches gepredigt wird. Erstens, damit unser Stolz gedemütigt und die Gnade Gottes erkannt werde. Zum anderen fordert es der christliche Glaube selbst, also die Glaubenslehre. Gott hat seine Gnade allein den Gedemütigten gewisslich zugesagt, das heißt den Aufgegebenen und Verzweifelten, und das ist natürlich die Autobiografie Luthers. Er ist ja in Abgründe der Verzweiflung gekommen, weil er merkte, ich habe keine Gewalt über Gott, Gott hat Gewalt über mich, und ich kann mir Gottes Gnade auch nicht verdienen. Und er sucht eben, das ist ja bekannt, einen gnädigen Gott, einen Gott, der dem Sünder gnädig ist. Gott hat seine Gnade allein den Gedemütigten gewisslich zugesagt, das heißt den Aufgegebenen und Verzweifelten. Der Mensch aber kann nicht eher bis ins Innerste gedemütigt werden, als bis dass er weiß, dass seine ganze Seligkeit ganz und gar außer seinem eigenen Vermögen, Planen, Eifern, Wollen und Wirken steht, dass sie ganz und gar hängt am Gutdünken, Planen, Wollen und Wirken eines anderen, nämlich Gottes allein. Das demütigt uns vor Gott. Und das treibt uns ja zu Gott. Gott muss mich retten. Ich kann mich nicht retten. Ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Ich lasse mich in seine Hände fallen. So, also, steht der Tatsache der Wirklichkeit, die Paulus sie darstellt, der Wirklichkeit der Verdorbenheit des Menschen, zur Tatsache, zur Wirklichkeit der Gnade, der mächtigen und der wirksamen und der rettenden Gnade Gottes gegenüber.